Archivradio.
Im August 1990 überfällt Irak sein Nachbarland Kuwait. Der UN-Sicherheitsrat verurteilt den Angriff und verlangt den Rückzug des Iraks. Doch dessen Diktator Saddam Hussein denkt nicht daran. Deshalb formiert sich unter der Führung der USA eine Koalition gegen den Irak. Am 17. Januar greift sie ihn mit massiven Luftangriffen an. Auch dieser Angriff ist von einer UN-Resolution gedeckt. Damit beginnt der erste Irakkrieg, auch Zweiter Golfkrieg genannt. Der Irak hatte schon vorher angekündigt, in einem solchen Fall als erstes Israel anzugreifen, obwohl Israel gar nicht Teil der Koalition ist. Gleich am Tag nach den Luftangriffen der Koalition macht der Irak seine Drohung wahr.
Jerusalem, Washington. Nach dem irakischen Raketenangriff der letzten Nacht hat Israel zunächst auf einen Gegenschlag verzichtet. Nach einer Sondersitzung des Kabinetts erklärte Außenminister Levy jedoch, sein Land behalte sich alle weiteren Aktionen vor. Der amerikanische Fernsehsender CNN berichtet unter Hinweis auf Informationen aus der US-Regierung, Israel wolle auf einen Vergeltungsschlag gegen den Irak verzichten, solange es nicht ein zweites Mal angegriffen werde. Bei einem Kriegseintritt Israels wird befürchtet, dass zumindest Syrien die Anti-Irak-Allianz verlässt und sich auf die Seite Bagdads stellt. Die amerikanischen, britischen und französischen Oberbefehlshaber der internationalen Golfstreitmacht fürchten, dass sich dann der Golfkrieg zu einem Nahostkrieg ausweiten könnte. Der US-Oberkommandierende am Golf, General Schwarzkopf, teilte unterdessen mit, dass verstärkte Luftangriffe auf die mobilen irakischen Raketenabschussrampen geflogen würden. Bagdad drohte inzwischen, der Angriff auf Israel sei nur der Anfang gewesen. Der irakische Informationsminister kündigte auch an, man werde mehrere abgeschossene amerikanische Piloten den Auslandsjournalisten vorführen. Vor Kriegsausbruch hatte der Irak gedroht, man werde alle gefangenen US-Piloten auseinanderreißen. Der US-Oberkommandierende teilte auch mit, dass weiter pro Tag rund 2000 Luftangriffe auf Ziele im Irak und Kuwait geflogen würden. Nach amerikanischen Fernsehberichten wurden heute auch zahlreiche Angriffe gegen die irakischen Eliteeinheiten von Präsident Hussein geflogen. Die republikanische Garde ist mit 30.000 Mann in gut getarnten Stellungen im Südirak nahe der kuwaitischen Grenze stationiert. Mindestens 46 amerikanische Kampfflugzeuge sind am Nachmittag auch von dem türkischen Luftwaffenstützpunkt in Çilik gestartet, um sich an dem Luftkrieg gegen den Irak zu beteiligen. Diese Information stammt aus Quellen in Ankara.
Nach Iraks Raketenangriff auf Israel droht, das ist gar keine Frage, eine Ausweitung des Golfkriegs. Die Alliierten haben Israel zwar zum Verzicht auf Vergeltung aufgefordert, Israels Generalstabschef Dom Shomron erklärte jedoch, der Angriff verlange eine Antwort. Israels Kabinett hat seit dem Morgen oder an diesem Morgen über Maßnahmen gegen Irak beraten. Frage an unseren Korrespondenten in Tel Aviv, an Herbert Mayer. Ist diese Kabinettssitzung, Herr Mayer, schon beendet? Kennt man sogar schon Ergebnisse?
Die Kabinettssitzung ist noch nicht beendet, Herr Diepes. Ergebnisse wird man hinterher nicht erfahren, zumindest keine Entscheidung hören. Das ist das sogenannte innere Sicherheitskabinett, das da heute in Tel Aviv im Verteidigungsministerium sich versammelt hatte. Das gibt es hinterher nie Kommuniqués, nie Erklärungen. Ich würde es mal so formulieren, die Entscheidung wird ja im Ergebnis dann sichtbar werden.
Rechnen Sie mit einem Gegenschlag und wenn ja, ist mit diesem bei Tag oder bei Nacht eher zu rechnen?
Um das letzte gleich zu beantworten, das ist sowohl tags wie nachts möglich. Ob ich mit einem Gegenschlag persönlich rechne, ich würde meinen, Israel ist hier in einer prekären Situation, kann im Prinzip eigentlich nicht darauf verzichten, sozusagen jetzt dafür Vergeltung zu üben, weiß auf der anderen Seite, wenn es das tut, dann zerbricht diese arabisch-amerikanische Allianz. Daran muss Israel auch gelegen sein, eine sehr heikle Situation. Aber ich denke, dass die Stimmung mehr und mehr sich umschlägt in Richtung Vergeltungsschlag machen wir selbst.
Blenden wir ein wenig zurück auf diese schrecklichen Stunden, die Sie ja auch in unmittelbarer Nähe miterlebt haben, der vergangenen Nacht. Es hat ja auch zwei Tote gegeben.
Es hat Tote gegeben, aber die haben nicht unmittelbar den Zusammenhang mit diesem Gasangriff. Das sind, wenn Sie so wollen, Folgeerscheinungen. Es gab viele Leute mit Kreislaufkollaps, Kinder, die Schwierigkeiten hatten beim Anlegen der Gasmasken. Und da sind einige ältere Damen, es sind nicht nur zwei, sondern mittlerweile vier, an Herzversagen gestorben aufgrund der Aufregung.
Wie viele Verletzte gibt es? Wie groß sind die Schäden?
Die Schäden im Süden Tel Avivs in den Vororten sind immens. Zerstörte Häuser, aufgerissene Straßen, Krater, Putz liegt auf den Fahrbahnen, zersplitterte Glas, Scheiben, zerfetzte Autos, die dort geparkt haben. Und so ist es schon ein kleines Wunder, Herr Diepes, dass man angeblich, und ich sage das mit dieser Einschränkung, weil ja noch immer irgendwas dazukommen kann, angeblich nur 18 Leichtverletzte zu verzeichnen hat.
Wie haben Sie es selbst erlebt?
Ich habe es so erlebt, dass ich ohnehin erst so kurz vor Beginn dieser Attacke ins Bett kam, die letzten Nachrichten noch verfolgt habe, aufgeregt natürlich beobachtet habe, was sich da entwickelt. Und dieser Tag gestern, da musste man ja damit rechnen, dass irgendetwas nachkommt. Ich dachte zunächst um 2.10 Uhr Ortszeit, es ist ein Gewitter, ein Blick auf den Himmel zeigte mir dann sternenklar. Und nun war für mich die Situation eindeutig, es ist ein Angriff der Iraker. Und schon kam die zweite Detonation, die war dann etwa 3 Kilometer Luftlinie von unserem Standort entfernt. Und das waren Gefühle, auf die könnte ich gut ein Leben lang verzichten.
Ja, nun hatte man ja eigentlich teilweise schon optimistische Stimmen gehört, die gesagt hatten, die entsprechenden irakischen Basen seien bereits zerstört. Weiß man denn in Israel oder mutmaßt man, von wo aus diese Angriffe geführt wurden?
Man weiß es ziemlich genau. Und Israel war ja nun der einzige Staat, wenn ich das gestern richtig beobachtet habe, der nicht eingestimmt hat in diesen unbedingten, bedingungslosen Jubel. Die Militärs, die Politiker haben gestern den ganzen Tag über gewarnt vor dem, was dann in der Nacht kam, weil die Bevölkerung natürlich auch in Gefahr stand, in diese Euphorie mitzuverfallen. Diese Raketen wurden abgefeuert aus diesen berüchtigten Feldern, die die Namen H2 und H3 tragen. Mittlerweile hat sich herausgestellt, wofür das H steht, nämlich für Haifa 2 und Haifa 3. Es müssen bewegliche Rampen gewesen sein und sie sind also demzufolge von der irakisch-jordanischen Grenze in Richtung Küste abgefeuert worden. Es ist ja nicht nur Tel Aviv betroffen, es gab auch Einschläge in Haifa.
Wie sieht das Leben auf den Straßen der großen Städte heute aus?
Im Moment völlig ruhig. Die Leute sollen und müssen in ihren Häusern bleiben. Sie dürfen die Gasmasken ablegen, sie dürfen den besonders gesicherten Raum verlassen. Es gab für eine halbe Stunde die Erlaubnis, mal schnell zum Einkaufen zu gehen und sich das Notwendigste zu besorgen, sofern überhaupt Geschäfte offen hatten. Aber ansonsten gilt, in den Häusern bleiben und demzufolge spielt sich auf die Straßen der großen Städte nichts ab.
Israel hält sich mit einer Reaktion zurück. Es verteilt Gasmasken in der Bevölkerung. Aus Angst, der Irak könnte auch mit Giftgas angreifen. Und Israel bekommt sehr rasch von den USA das Raketenabwehrsystem Patriot geliefert und installiert. Es ist der 20. Januar, der dritte Tag des Golfkriegs.
Das Raketenabwehrsystem vom Typ Patriot ist mittlerweile installiert. Amerikanische Soldaten bedienen die Raketenbatterien und weisen israelisches Personal ein. Doch auch die Patriot-Raketen garantieren keinen 100%igen Schutz. Im Test lag die Erfolgsquote bei 60%. Doch dies ist besser, als anfliegenden Raketen hilflos ausgeliefert zu sein. Terror und Angst sollen die irakischen Angriffe auf die Zivilbevölkerung verbreiten und ein normales Leben unmöglich machen. Diesen Nervenkrieg muss Israel aushalten, sagt ein Kommentar, und man muss sich auf die Hilfe der USA verlassen. Wie diese Zusammenarbeit weiter aussehen wird, darüber wird der stellvertretende Außenminister der Vereinigten Staaten heute Gespräche mit der israelischen Regierung führen.
Einen weiteren Tag später schildert Korrespondent Herbert Mayer den Ausnahmezustand in Israels Alltag.
Israel, zumindest heute früh, vorsichtige, ganz vorsichtige Entspannung nach der zweiten Nacht ohne irakischen Raketenangriff. Die Militärbehörden haben die Menschen aufgerufen, zur Arbeit zu gehen. Wir müssen versuchen, zu einer Normalität zurückzufinden, sagte ein Armeesprecher. Aber die Gasmasken müssen immer dabei sein, denn die Angst bleibt weiter. Die Angst, dass Saddam Hussein doch noch einen Giftgasangriff startet. Aus Tel Aviv, Herbert Mayer.
Fast überall hängt jetzt frisch gereinigte Wäsche davor, spielende Kinder vor dem Haus, Hausfrauen beim Einkaufen. Die Polizei beklagt die gestiegene Zahl von Verkehrsunfällen, weil die Autofahrer am Steuer wegen alarmgestörter Nächte unausgeschlafen über die Kriegsgefahr nachdenken, den Vordermann vergaßen. Letzte Erkenntnisse, die Bedrohung gilt in der Tat dem Großraum Tel Aviv und der Stadt Haifa. Alle erwarten nach den Abwehrerfolgen der amerikanischen Patriot-Raketen in Saudi-Arabien, dass diese Patriot auch Tel Aviv vor den irakischen Scud-Missiles schützen können. Die vor diesen Gefahren nach Süden und nach Jerusalem geflohenen Tel Aviver Bürger trauen dem Frieden noch nicht ganz, bevölkern weiterhin die Hotels der Hauptstadt und des Rotmeer-Badeortes Eilat. 100% ausgebucht ist dort das Beherbergungsgewerbe. Was die Hotellerie freut, ärgert die Militärs, die Politiker, die an die Leute appellieren, zu leben wie immer. Keine Angst, sagt der Premier. Die Engländer hätten es während des Zweiten Weltkrieges bewiesen und am Ende gewonnen.
Unzufrieden sind die Israelis mit den bisherigen militärischen Erfolgen der Alliierten. Sie fühlen sich unzureichend geschützt vor irakischen Raketenbeschüssen aus dem Westen des Irak. Martin Wagner.
Die Behauptung, der Irak verfüge über nur noch 5 mobile Startrampen für die verbesserten Skat-Raketen, wird bezweifelt. In Jerusalem geht man davon aus, dass noch mehr als ein Dutzend solcher Startrampen einsatzbereit sind. Niemand unterschätzt die Bemühungen der Alliierten, sie zu zerstören. Doch glauben Fachleute, dass die Bombardements aus großer Höhe weniger wirksam sind als das, was die israelische Luftwaffe tun könnte und tun würde. In gewagten Einsätzen in niedriger Höhe Jagd auf die mobilen Startrampen machen. Doch auch der Luftwaffenchef gesteht ein, dass es unmöglich sei, mit einem Schlag alle Startrampen zu zerstören. So bleibt es dabei, dass vom Westen des Irak von den Raketenfeldern H2 und H3 weiterhin Gefahr für Israel ausgeht. Entgegen ersten Berichten nämlich sind auch nicht alle Start- und Landebahnen für Flugzeuge zerstört.
Irak setzt seine Angriffe fort. Am 23. Januar berät die israelische Regierung erneut über einen Vergeltungsschlag und sie entscheidet sich auch diesmal, mit dem Verstand und nicht mit dem Herzen zu reagieren, so schildert es Korrespondent Martin Wagner.
Nach dem bisher folgenschwersten irakischen Raketenangriff auf Tel Aviv ist die israelische Regierung heute Morgen in Jerusalem zu einer Sondersitzung zusammengetreten. Mit unserem Live-Gespräch mit Jerusalem wird es im Moment nichts, aber wir haben einen Korrespondentenbericht vorliegen, der uns soeben überspielt wurde und der das Wichtigste zusammenfasst. Martin Wagner.
Als Babysitter der Regierung bezeichnet die liberale Zeitung Haaretz den stellvertretenden amerikanischen Außenminister Lawrence Eagleburger. Der persönliche Gesandte von US-Präsident Bush soll verhindern, dass Israel auf den dritten Raketenangriff des Irak mit einem Vergeltungsschlag antwortet. Eagleburger hat zwar dementiert, dass er in Jerusalem sei, um Druck auszuüben, doch, schreibt Haaretz, er soll die israelischen Hände halten, die am Abzugshahn zittern. Doch nach dem gestrigen Angriff, dem ersten mit tödlichen Folgen, überwiegen immer noch die Stimmen der Mäßigung, weil sich die Regierung mit ihrer Politik der Zurückhaltung in Übereinstimmung mit der Bevölkerung. Eine Zustimmung von 94% erbrachte eine heute veröffentlichte Umfrage. Gefasst lernen die Israelis damit zu leben, dass Angriffe des Irak bis auf Weiteres ertragen werden müssen. Selbst die Militärs scheinen der Regierung keine erfolgsversprechenden Alternativen anbieten zu können. Der Preis, so die Einschätzung, den ein israelischer Vergeltungsschlag kosten würde, steht in keinem Verhältnis zu den bisherigen Opfern. Vor allem aber, mehr und mehr setzt sich die Erkenntnis durch, dass die israelische Luftwaffe nichts besser machen könnte als die alliierten Streitkräfte. Als unangemessen und Undankbarkeit bezeichnet deshalb ein angesehener Militärexperte Kritik am operativen Vorgehen der USA. Selbst das Versagen der beiden Patriot-Raketen, die die irakische Rakete abfangen sollten, fördert kein Wort der Kritik zutage, ganz zu schweigen davon, dass der amerikanischen Bedienungscrew Vorwürfe gemacht würden. Premierminister Shamir hat zu dieser Stunde die Minister seiner Regierung versammelt, um über das weitere Vorgehen zu beraten. Doch sein Bürochef hat die Linie schon vorgegeben, als er sagte, unsere Antwort wird mit den USA koordiniert, sie muss effektiv sein und sie soll die Anti-Irak-Koalition der Vereinigten Staaten nicht gefährden. Oder wie es der stellvertretende Außenminister nie um eine Formulierung gegenüber ausländischen Medien verlegen sagte, wir werden mit dem Verstand und nicht mit dem Herzen reagieren.
Daran ändert sich auch nichts nach dem 5. Bombardement am 25. Januar. Der Bericht von jenem Tag macht deutlich, die israelische Bevölkerung steht hinter der Politik der Zurückhaltung. Der Armee gelingt es, diese Zurückhaltung als Ausdruck der Stärke zu vermitteln.
Sieben Scud-Missiles wurden heute am frühen Abend aus dem Westen des Irak auf Israel abgefeuert. Über den vorangegangenen 4 Raketenangriffen der vergangenen Woche, vorzugsweise auf die Großräume Tel Aviv und Haifa. Sirenengeheul über dem ganzen Land. Kurz darauf schon die ersten Detonationen. Sie entstanden aber auch vermutlich deshalb, weil die amerikanischen Patriot-Missiles die anfliegenden Scud abfangen und in der Luft schon zerstören konnten. Orangefarbene Blitze erhellten gespenstisch den bewölkten Himmel. Es sah aus wie ein Feuerwerk zu Neujahr. 4 Patriot-Batterien sind derzeit im Einsatz. Weitere werden im Eiltransporten von den Amerikanern herangebracht. Der erfolgreiche Einsatz heute Abend ist mittlerweile auch vom Militärsprecher bestätigt. Noch nicht klar ist, ob irgendwo doch eine Scud einschlagen konnte. Unabhängig davon gibt es dennoch Schäden, weil natürlich die Trümmer einer zerstörten Rakete nicht ungefährlich in weitem Umkreis zur Erde stürzen. So gab es auch heute wieder Schäden an Gebäuden, an Fahrzeugen. Durch zerberstendes Glas, Schnittwunden bei zahlreichen Menschen, über 20 von ihnen werden in Krankenhäusern von Tel Aviv behandelt. Dieser heutige Angriff begann ziemlich genau zu jenem Zeitpunkt, wo sich die Familien des Landes zu Beginn des Schabbat in den Wohnungen versammeln, um den kommenden Wochenfeiertag zu erwarten. 30 Minuten dauerte es, bis übers Radio die Entwarnung kam. Eine Entwarnung in zweifacher Hinsicht. Angriff vorüber und kein Gas. Es war wiederum eine Attacke mit konventionellen Sprengköpfen. Eben war hier der Generalstabschef im Fernsehen. Er lobte wieder die Amerikaner. Die USA arbeiteten gründlich, sagte Dan Chauvron, aber man brauche Geduld. Bei dieser Gelegenheit wieder sein Hinweis, dass 80% der Bevölkerung nach jüngsten Umfragen nach wie vor hinter der politischen Linie der Zurückhaltung stehen. Eine Zurückhaltung auf der Grundlage der Stärke, wie der Armeechef es richtig formulierte.
Israels Gegenschlag blieb aus. Durch diesen Verzicht auf Vergeltung gelang es auch, die Koalition gegen den Irak zusammenzuhalten, denn ihr gehörten auch viele arabische Staaten an.
Archivradio. Viele weitere historische Tonaufnahmen gibt es unter archivradio.de sowie in der ARD-Audiothek.